Ja, hallo meine Lieben. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Gedankenflüge und neben mir sitzt der Alex.
Ich sitze vor dir.
Vor dir, ja. Und also, ihr seht schon, das ist ein anderer Alex, ne?
Ja, aber ich bin auch der Alex, das stimmt schon.
Genau, das ist nämlich Media Alex. Und ich freue mich, dass ich euch heute Media Alex vorstellen kann. Alle, die uns jetzt hier auf YouTube sehen oder auch auf Spotify, da laden wir es ja auch als Video hoch, sehen, dass wir in einem neuen Studio sitzen.
Das ist auch der Fall.
Ja, das haben Alex und ich zusammen gebaut,
ja,
übers lange Wochenende.
Und deswegen darf ich jetzt hier sitzen.
Deswegen darf er heute hier sitzen.
Weil ich endlich mal was gearbeitet habe.
Nein, ihr kennt Alex ja alle normalerweise, auch alle schon, und zwar aus dem Off.
Genau. Ne?
Denn Alex ist ja nicht nur die Stimme der Gedankenflug-Logos, sondern auch der, der immer kommt, wenn wir mal irgendwie, ja, irgendwie Blödsinn erzählt haben oder sowas, und dann kommt nochmal korrigierend hinten rein oder so.
Das kommt selten vor.
Ja, beziehungsweise auch ab und zu mal bei unseren Talking Head-Videos, ne, da bist du ja auch dann irgendwie nochmal mit dabei. Du schneidest den ganzen Kram natürlich auch.
Ja, ja,
also im Hintergrund. Also du bist sozusagen Media-Alex, Hintergrund-Alex, kann man sagen. Nein.
Ich bin jetzt voll aufgeregt, weil ich hier gerade vor der Kamera sitze.
Das ist so Quatsch, ey.
Ungewohnt.
Ihr müsst alle wissen, Alex ist nämlich eigentlich ein Radiomensch.
Ja.
Ja, kannst ja nachher nochmal ein bisschen zu dir vielleicht auch mehr erzählen.
Sehr gerne.
Und Alex hat aber auch einen ganz großen Luftfahrt-Fable. Also deine beiden sozusagen, ich sag jetzt mal, großen Hobbys sind jetzt hier verbunden, ne? Kann man
ja
so sagen.
Das stimmt.
Also reden und Luftfahrt und aufzeichnen und so weiter. Und da bist du uns ja schon seit vielen, vielen, also wie lange eigentlich schon?
Schon 3 Jahre hier. Ich glaube am 1.
3 Jahre bist du schon hier?
Schon über 3 Jahre, 3,5 Jahre.
Ja gut, aber so lange machen wir jetzt ja auch noch nicht hier.
Bei Medien mache ich jetzt seit einem halben.
So, ne?
Ja,
wobei, klar. Ne?
Also, schon
also Alex ist sozusagen der hier mit sozusagen unsere Audio-Video-Offensive im Hintergrund immer schon mit begleitet hat und eben uns ganz viel geholfen hat, das alles aufzubauen. Ne?
Ja.
Also erstmal vielen Dank dafür. Jetzt darfst du auch vor die Kamera. All dieweil natürlich der eigentliche Alex, der, also was heißt der eigentliche? Nein, der Redaktions-Alex.
Der ja, richtige Alex.
Der treibt sich ja immer noch irgendwo in Asien rum.
Ja, schöne Grüße an der Stelle.
Wir haben alles ohne dich gebaut. War total super, dass du während des Umzugs einfach weg warst.
Ja.
Ne? Also vielen Dank, lieber Alex.
Hat aber auch
hast du ganz toll gemacht.
Es ging richtig vor die Hunde, weil du nicht da warst.
Ja.
Das war richtig schlimm.
Ey, wir dürfen ihm nicht sagen, dass es wahrscheinlich viel besser war, weil jetzt haben wir einfach alles so hingestellt, wie wir wollten.
Ja, richtig.
Und ne, also unsere Flugzeuge, die sonst immer hinter mir hingen, ne, diese schwarzen Flugzeuge, wo wir auch schon ganz oft drauf angesprochen
die
wurden,
hinter mir.
Die hängen jetzt hinter Alex. Und ich glaube, sind auch da ganz gut aufgehoben, weil...
Ich fühle mich wohl. Also
ist total super. So hinter mir, vielleicht für alle, die es jetzt nicht so sehen, weiß nicht, beschreib mal, was du siehst.
Also ich sehe hinter dir unseren wunderbaren Flugzeugkalender. Der steht auch auf dem richtigen Monat, sehe ich gerade.
Mai. Ja, stimmt, habe ich ihn richtig rum. Ja.
Hast du ihn auch richtig? Hast du ihn nicht auf dem Kopf gedreht?
A321 Neo.
Genau, den sehe ich. Ja. Aber dann sehe ich hinter dir noch ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Gemüse und Winkelkatzen, die beide auf einem Flugzeugtrolley stehen. Also vielleicht erkennt man das gar nicht so unbedingt, aber das, wo die Sachen draufstehen, auch hinter mir übrigens, das sind Flugzeugtrolleys. Ach, da sieht man es gerade tatsächlich.
Ja, so ein bisschen, ne?
Ja.
Hm. Also es ist viel größer geworden jetzt, ne? Für alle, die es sozusagen vergleichen. Ihr seht, hier stehen noch andere Stühle mit dran an dem Tisch. Heißt, wir können jetzt hier auch Gäste mit reinholen.
Ne? So ist es.
Sodass man also da nochmal richtig sich mit Leuten aus der Branche unterhalten kann, die,
der Tisch ist
die
auch
dann
anders
hier dazukommen. Ja, der Tisch ist auch toll.
Der fasst sich also viel besser an.
Das war mal unser, das war hier unser Esstisch. Und ich muss sagen, wir haben den auch nochmal abgezogen.
Ja, sonst wäre es auch klebriger.
Das war ein Riesenaufwand. Ja. Und vor allem, man muss vielleicht dazu sagen, dass das sind hier auch alles, wenn ihr das so seht, also das sieht so ein bisschen aus wie so Eisenbahnbohlen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Aber das ist irgendwie ein Riesentrumm. Ja. Und das ist sozusagen, wie heißt der jetzt? Der Tisch des Grauens, weil jeder dieser Balken wiegt bestimmt, also ich will es nicht übertreiben, aber also 50, 60 Kilo wiegt es bestimmt.
Ich glaube schon. Wir haben die Dinger ja einzeln hier hochgeschleppt.
Wir haben das einzeln auseinandergebaut, haben das hier hochgeschleppt. Wir sind im Haus eine Etage umgezogen. Ne?
Das ist also so viel passiert.
Aus der 8. in die 9. Und aber ey, ganz ehrlich, also vom Aufwand her war es irgendwie identisch, oder? Als
ja,
wenn man irgendwo anders
Fall
hingezogen wäre. Ne? Also obwohl es, ich sag mal, statt Lastwagen hat man halt einen Fahrstuhl genommen. Aber nee, ist schon ganz cool. Also größeres Studio in der 9. Etage.
Es sieht auch viel schöner aus, finde ich. Also
ja, kann man schon sagen. Also wir haben Wir haben Zeitraffer so aufgenommen, kann ich ja mal gucken, dass wir das jetzt hier vielleicht mal irgendwie mit reinblenden, wie wir das hier alles gebaut haben, weil es sind jetzt hier auch so richtig, wie heißt das, Trusses? Nee, wie heißt es auf Deutsch?
Traversen
haben wir hier hingestellt. Die Kameras sind jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Stativen und so. Wir haben also kein Rumgekabel mehr hier, also keiner kann mehr hier stolpern. Jetzt kann man auch wirklich
alles wireless.
Guten Gewissens. Nein, die Kabel gehen halt durch die Traversen. So. Das Licht hängt da auch dran und so. Also ich bin super glücklich. Ich finde, das haben wir toll gemacht. Ja?
Es ist ein richtig schönes Studio geworden.
Ghetto Faust.
So ist es.
So, haben wir gut gemacht. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt für die Leute auch ein bisschen langweilig, oder?
Über Studio schwärmen. Also müssen wir nochmal kurz vielleicht auch doch ein bisschen auditiv erklären, weil für alle, die es jetzt gerade nicht gesehen haben, also genau, Traversen haben wir ja schon erklärt. Das Licht hängt da dran, die Kameras hängen da dran. Dann haben wir aber unseren Hintergrund auch wirklich stark verändert, muss ich sagen. Also wir haben hier diese Holzoptik im Hintergrund von dir auf jeden Fall und auch im Haupthintergrund.
Die war eigentlich ja hinter Alex. Das sind zum Teil dieselben Teile, wir haben ein bisschen ergänzt.
Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen mit der Farbe Blau beschäftigt.
Ja genau, naja, ist ja die Airliners-Farbe.
Genau, richtig. Und deswegen haben wir da noch ein bisschen Blau eingebaut. Wir haben Licht ins Studio gebracht. Ne? Man sieht hier hinter mir zum Beispiel, dass die schwarzen Flugzeuge, dieses Kunstwerk,
stimmt, wunderbar die werden von unten beleuchtet. Ja. Oh Mann, sieht das toll aus. Wir müssen es vielleicht nochmal bügeln, ne? Aber vielleicht hängt es sich auch von selbst aus.
Ich sage mal nein, aber wir können es ja mal gucken, wann es sich ausgegangen hat. Vielleicht ist es in 10 Jahren soweit.
Ja, wenn wir wieder umbauen. Mal gucken, was hier alles bleibt. Ihr seht doch, wir haben ganz viele schöne Kunstpflanzen hingestellt. Ne? Das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr uns auf YouTube anguckt oder auf Spotify. Ne? Die sind alle von Ikea und haben jeweils irgendwie 1 Euro gekostet. Die hatten wir auch vorher schon. Wir haben jetzt aber vielleicht ein paar viele davon. Müssen wir mal gucken. Also wir bauen das wahrscheinlich nochmal irgendwie um.
Und ich finde, es sorgt für ein angenehmeres Raumklima gerade.
Und Redaktions-Alex hat natürlich aus Asien auch schon seinen Senf dazu gegeben. Er möchte noch einen Bayern-München-Schal nach hinten hängen oder sowas. Und das auch noch ein bisschen individualisieren, weil das, was ihr jetzt ja dann vielleicht auch, wenn wir es mal auditiv weiter beschreiben wollen, nicht seht, ist, dass hinter mir auch noch eine asiatische Winkekatze steht. Ne? Genau. Das ist, weil ich bin ja chinesisch verheiratet, das wisst ihr. Ich bin ein sehr großer Asien-Fan. Das ist sozusagen auch nochmal so ein bisschen mein kleines Glückskätzchen da hinten.
Ne, ich habe tatsächlich so nichts mitgebracht, gerade, was ich mir so hinten draufstellen könnte. Ich überlege gerade auch nochmal, kann ich mir eine leere Pfandflasche draufstellen gerade. Ich habe heute Mittag einen Smoothie getrunken.
Ja, das ist alles, was du heute mit hast. Weil ihr müsst nämlich auch wissen, der Alex kommt gar nicht aus Berlin, der kommt eigentlich aus Detmold. Und eigentlich kommst du aus Paderborn.
Eigentlich komme ich aus Paderborn. Jetzt aber wohne ich in Detmold studientechnisch oder studienbedingt und bin diese Woche mal nach Berlin gekommen und habe damit auch eigentlich voll den Umzug erwischt. Also es war tatsächlich eigentlich nicht unbedingt vorab geplant, aber es stand so ungefähr fest da und da ziehen wir circa um und dann habe ich das schon mal gebucht und dann bin ich aber auch voll in den Umzug reingerutscht. Tatsächlich. Also Montag angekommen und direkt
am Umzug. Nee, hat super geklappt. Ja, das war halt, also wir haben hier im Haus getauscht, ne, da war nicht so ganz klar, wann die anderen fertig wären. Und deswegen, ne, auch für, also auch nochmal für an alle, also Redaktions-Alex hat das jetzt nicht extra gemacht, dass er im Urlaub war.
Ja, richtig.
Hier umgezogen.
Es war tatsächlich recht kurzfristig.
Das war halt kurzfristig.
Der feste Termin.
So, und weil er also doch eine besondere Reise gemacht hat, ließ sich das dann auch nicht mehr so einfach verändern. So, vielleicht aber apropos Umzug, ne? Also falls jemand hier aus Berlin kommt, Alex würde gerne umziehen nach Berlin, ne? Weil er auch gerne hier dann hinter den Knöpfen am Redaktionstisch sitzen möchte.
Ja, vielleicht ab und zu mal hier, ich gewöhne mich gerade dran. Können wir nicht einfach den anderen Alex einfach rausekeln?
Nein,
aber ich finde schon, weil der einen Bayern-München-Schal hier aufhängen möchte, da geht nicht.
Wieso, was müsste denn für dich dahinter hängen? Bist du Sportfan? Oder?
SC Paderborn-Schal, natürlich.
Wirklich, ja?
Gibt's Nein, das? ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ja, natürlich. Also, geben tut es das schon. Die alte Dorfmannschaft in der 2. Bundesliga. Nein, ich bin kein Fußballfan, deswegen würde ich jetzt auch keinen Fußballschal dahin hängen, aber weiß ich nicht, vielleicht ein nettes Flugzeugmodell oder.
Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, vielleicht können wir schon so ein bisschen spoilern, dass ihr wirklich den Media-Alex, der jetzt hier gerade gegenüber sitzt, da auch nochmal auf YouTube demnächst, also was heißt demnächst, es dauert schon noch ein paar Monate, bis du dann wirklich hier bist, dass ihr den dann öfter mal sehen werdet, weil der Alex möchte nämlich gerne wöchentliche Nachrichten auf YouTube lesen. Ne? Deswegen hängt da an der Ecke auch noch ein Greenscreen.
Präsentieren, nicht lesen. Ja.
Und
gucken, wie das
genau,
wir sind also dann in der Konzeptphase.
Genau, dann werden wir dann also euch auf YouTube dann auch mit Nachrichten versorgen. Das wird höchstwahrscheinlich federführend wirst du machen.
Ja.
Ne? Da freue ich mich schon drauf und du freust dich, glaube ich, auch schon drauf.
Klar,
wir sind gerade am Konzept entwickeln noch.
Sowohl die Lufthansa Group als auch Air France KLM haben Angebote für eine Minderheitsbeteiligung an der TAP Air Portugal eingereicht.
Und, wenn das dann soweit ist und du dann auch nach Berlin gezogen bist,
ja,
dann wird das losgehen. Und da habe ich ja gerade angefangen. Also, wenn jemand aus Berlin zuhört,
stimmt, da waren wir stehen
und jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der
jemanden
eine Einzimmer-Einsiedlerwohnung hat.
Für mittlerweile Alex. Bin ich so verzweifelt, ich nehme auch eine Garage oder so.
Ja, ja. Also Alex, du brauchst ja nicht viel, ne? Du brauchst...
Warm Wasser wäre schon nett.
Ja.
Vielleicht eine Toilette.
Aber reicht so draußen im Gang, ne?
Ja, ja, Gemeinschaftsklo.
So eine halbe Treppe tiefer oder so. Also was ist
hier in Berlin halt alles gibt, ne?
Wär nett. Wäre gut, wenn da irgendeine Art von Heizung auch drin hätte, ne? Irgendwie so. Also aber Kohle reicht.
Ja.
Ja, also,
so einen alten Ofen.
Ey, ohne Scheiß, ich war wirklich unglaublich überrascht, was du mir erzählt hast, was in Berlin alles angeboten wird und für welchen Preis. Ne?
Ja, ja, also so. du bist ja auch umgezogen, aber es ist ein paar Jahre her.
Ja,
du bist ja auch eigentlich aus Berlin,
Das ist schon 15 Jahre her, als wir umgezogen sind, und da war das alles überhaupt gar kein Problem.
Ja, also es ist ein Problem mittlerweile. So viel kann ich verraten. Ja,
also wer das spüren kann, dass das ein Problem ist, bitte in die Kommentare, und wer eine Wohnung hat, ne? Also es reichen 10 Quadratmeter, er hat maximal 10.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Vielleicht findet er was über diesen Kanal.
So, ich habe, also meldet euch gerne rein, ich schau mal parallel auch.
Ja, aber pass mal auf, damit jetzt die Leute
Ich habe noch was, ich möchte noch einen Gegenstand jetzt, also bevor der rote Schal hier hängt, mir ist was eingefallen, was ich hier hinstellen kann und was eigentlich auch zu mir passt.
Nein, dann
hol mal. Und das hole ich jetzt eben, Moment.
Also, er holt.
Ich beeile mich auch.
Noch ein Mikrofon. Hey.
Passt hier gar nicht hin, Scheiße.
Das ist doch ganz schön eng, ne? So. Mal gucken, ob man es sieht. So in der totalen nicht? Ja, doch, sieht man.
Ja, also das passt doch zu mir.
Soll ich nur das ran? Passt zu dir. Gut. So. Okay.
Das ist doch schön.
Bevor wir jetzt hier nochmal loslegen und vielleicht auch noch ein bisschen über die Woche reden, wäre das doch total toll, wenn du den Leuten wirklich mal beweisen würdest, dass du echt hier der Alex bist, der das Intro gesprochen hat.
Ja.
Ich glaube, das war das längste Intro ever, 13 Minuten.
Ja, ich überlege auch gerade, ob wir das nicht nochmal irgendwie, ob wir doch nochmal so eine Zusammenfassung Quatsch, machen.
Nein. Wir haben uns jetzt hier selber fürs neue Studio gefeiert und ihr feiert uns bitte in den Kommentaren. Und jetzt geht's los mit den Gedankenflügen und es geht los mit dem Intro, was Alex heute hier live und in Farbe für euch sprechen wird. Alex, leg los.
Gedankenflüge, der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de mit David Haase und Alexander Becker.
Alexander Becker.
Ich freue mich.
Wir freuen uns beide. Richtig geil. Ja, Alex.
Das klang vielleicht in der Art so. Bin doch ein bisschen aufgeregt gerade.
Um ganz ehrlich zu sein, vielleicht an der Show nochmal ein Shoutout an noch jemanden, den ihr nicht kennt, der auch noch nicht hier von unserer Crew vor der Kamera war. An den Florian.
Ah, ja.
Ja, Florian Böse. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du diese Woche wirklich mehr oder weniger alleine die Nachrichten gestemmt hast. Also vielen, vielen Dank, weil wir haben hier geschwitzt. Ne? Ey, warum wird das auch jedes Mal, wenn man umzieht, wird das irgendwie 30 Grad, oder?
Das noch, ja.
Also das, ich fand das ganz unangenehm. Und ich musste auch nicht ins Fitnessstudio gehen, weil mir tut heute immer noch alles weh. Ne? Aber so ist das. Hier zieht der Chef noch selber um.
Ja.
Naja. Nee, aber Florian, vielen herzlichen Dank, ne, wenn du es hörst, dass du die Nachrichten gemacht hast, weil irgendwie, ich weiß nicht, war so viel Aufwand, den ganzen Kram hier eine Etage höher zu schleppen.
Da hätten wir auch gar nicht mit, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gebraucht, um das Studio aufzubauen? Drei Tage?
Weil wir haben ja auch wirklich fast bis Mitternacht hier jeden Abend irgendeinen Scheiß gemacht. Ne? So. Aber egal. So, wir wollen die Leute nicht langweilen damit, was für uns super aufregend ist, nämlich alles, ja, wie es im Hintergrund geht, sondern wir wollen auch schon mal ein bisschen über die Branche reden. Ne?
Gedankenflüge, der Technik-Podcast von Airliners.de.
Genau. ich sag mal, wir haben uns jetzt ein Thema nochmal rausgesucht, worüber wir wirklich reden können, und zwar im Detail, weil es auch immer wieder gewünscht wurde, und das ist nochmal Kerosinkrise.
Mhm.
Ne? Und ich bin schon im Hintergrund auch sehr, sehr stark dabei, mich da intensiv reinzulesen und auch mit vielen, vielen Leuten zu sprechen. Und das habe ich also auch letzte Woche dann wieder getan, zwischen dem Umzug, ne? Immer mal wieder saß ich dann hier, habe mit Leuten telefoniert und so weiter. Und es ist halt einfach super spannend. Und eben auch super bedrohlich irgendwie. Ne? Und wir, also für die Branche, aber auch eben für viele Leute, die jetzt sich überlegen, wie geht es eigentlich jetzt mit meiner Sommerreise irgendwie los oder sowas. Ja. Ne? Wir machen jetzt so ein bisschen, weiß nicht, spielen wir Radio, oder? Du machst ein paar Moderatorfragen und ich?
Quasi. Radio würden wir sagen, ist ein Kollegengespräch, aber es wird ein sehr langes Kollegengespräch.
Na, dann leg mal los. Ja, warte, ich nehme noch einen Schluck zu trinken.
Genau, ich hole aus. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, weil ich bin in dem Bereich tatsächlich gar nicht so der Experte und mich würde das alles mal interessieren und ich denke mal euch ja auch. Deswegen hört ihr euch diese Folge ja auch an. Wir holen auch wirklich jetzt mal ganz weit von vorne aus. Also man weiß ja, Kerosinkrise, das hat irgendwas mit dem Iran-Krieg zu tun. Ne? Also irgendwie hat es damit angefangen und seitdem ist das in aller Munde so ungefähr. Und es hat auch irgendwas mit dieser Straße von Hormuz zu tun. Aber was hat es damit eigentlich genau auf sich?
Naja, die Straße von Hormuz muss ich jetzt wahrscheinlich niemand mehr erklären. Das ist diese Meerenge im Golf. Und da geht halt eine ganze Menge Öl durch auf Frachtern, also großen Schiffen und Tankern. Und da geht aber auch eine Menge wirklich raffineriertes Zeugs durch, ne? Also unter anderem eben Kerosin. Und also Europa importiert relativ viel Kerosin eben auch, ne? Klar, man importiert Rohöl ohne Ende, ja. Aber wir produzieren daraus relativ wenig Kerosin. Und das, also für Deutschland ganz konkret bedeutet das, dass wir hier nur so ungefähr die Hälfte des Kerosins selber über Raffinerien herstellen. Also die Hälfte des Kerosins, die wir verbrauchen. Vielleicht um das mal so ein bisschen in eine Relation zu setzen. Bei Benzin zum Beispiel ist das so, dass wir in Deutschland mehr produzieren, als wir eigentlich brauchen. Ja, also da sind wir sozusagen Exporteur. Ne? Also wir kriegen sozusagen Rohöl, dann haben wir hier Raffinerien. Die produzieren dann daraus in diesem, ja, Destillerieprozess, ne, wenn du bei Chemie so ein bisschen aufgepasst hast, dann weißt du, ne, dass man sozusagen Rohöl destilliert und dann kommen sozusagen da verschiedene Arten von ja, veredelten Produkten dabei raus und da kommt eben, man kann das einstellen, ja, wie viel man sozusagen haben möchte und in Deutschland wird halt relativ wenig Kerosin produziert, einfach, ja, weil wir wohl auch relativ viel Diesel produzieren, ja. Und das ist relativ dicht beieinander. Und dann kann man dann halt sagen, wir hätten gerne lieber mehr Diesel. So, und andere produzieren eben entsprechend mehr Kerosin. Und viele dieser Länder liegen halt ja rund um diesen Golf. Und da kommt dann eben relativ viel fertiges Kerosin, auch eben per Tanker, dann hier nach Europa und speziell eben auch nach Deutschland. Und das Gleiche gilt eben auch für Öl. Nur ist es halt so, dass, ich sag mal, Öl kann man von vielen Quellen herholen. Mhm. Dieses Kerosin, was halt lokal mehr oder weniger dann ja auch oftmals produziert wird, dann eben weniger. Und da hat sich jetzt, nachdem sozusagen Öl stockt und Kerosin stockt, eine ganz interessante Situation ergeben. Und zwar, ne, du hast das ja mitbekommen, also zum Beispiel Benzin und Diesel oder so, ist zwar teurer geworden, aber ich sag mal so 10-20%. Ne? Nur in Anführungszeichen.
Ja, also ich meine, ich bin ja Student und ich stehe öfter mal an der Tanke. Ja. Und,
Während halt das Rohöl irgendwie um 50% teurer geworden ist, ne? Und aber Kerosin sich verdoppelt hat im Preis. Ne? Roundabout. Und das liegt einfach daran, dass eben dass Öl aus anderen Quellen noch geholt werden kann. Also wir kriegen eine ganze Menge aus Norwegen, aus Kasachstan, aus USA. Aber eben das Kerosin, was wir daraus herstellen, eben ja nicht mehr aus diesen Regionen herkommen kann, auch nicht in andere Regionen gehen kann, sodass es da halt einen größeren Mangel weltweit betrachtet gibt, als eben beim Öl. So, ja, und deswegen ist sozusagen der Kerosinpreis so hoch geworden, im Vergleich auch zum Ölpreis. Ja, so, das wird nachher machen wir mal zum Thema Hedging ganz, ganz wichtig.
Ja. Du hast mir gerade quasi zweite Frage schon vorweggenommen. Ah, also okay. Es wär jetzt gewesen, tatsächlich, also warum ist das dann so, dass der Rohölpreis sich von dem Kerosinpreis oder von dem Anstieg so stark unterscheidet? Was hast du ja gerade erklärt? Also
das liegt einfach daran, dass eben ja, Kerosin hier nicht so hergestellt werden kann und man eben Öl aus anderen Regionen sozusagen einfacher herbekommt. Es ist wirklich so, dass auch wenn man sich jetzt Europa anguckt oder auch ganz weltweit oder sowas, kannst du dir das angucken. Also die ersten Airlines, die ja auch angefangen haben, dann weniger zu fliegen oder irgendwie die Preise zu erhöhen oder sowas, die waren halt in Asien, ganz speziell Vietnam oder sowas. Es gab auch in Afrika die Berichte. Und das sind halt alles Regionen, die eben noch viel weniger irgendwie selber irgendwie dann das Kerosin herbekommen konnten. Und da sieht man dann, wie unmittelbar dann die Auswirkungen auch sind. Und da hören wir jetzt ja auch immer von der Politik und von vielen anderen ja auch, ja, noch muss man sich keine Sorgen machen und so weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nicht auch so ein bisschen Beschwichtigung ist hier oder da, ne, weil man einfach ja sieht, dass die Airlines auch warnen und irgendwelche wichtigen ja, Beobachter, die halt sozusagen ganz tief drin sind in dieser Materie, die warnen halt auch, dass irgendwie so ab Juli, August oder so wird es dann halt irgendwie knapp. Jetzt haben wir heute gerade gehört, also vielleicht für alle, ne, heute ist der Freitag, der 8. Mai, haben wir gehört, dass die EU, also die EASA im Wesentlichen, auch erlaubt, dass man US-amerikanisches Kerosin importiert und dann auch hier vertankt. Ja, da gibt es also nochmal einen Unterschied. Ne? Das eine ist Jet A, das andere ist Jet A1. Ist im Wesentlichen Kerosin. Ja, so, wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Und auch wenn ein deutsches Flugzeug nach Amerika fliegt, tankt es das ja da auch. Mhm. Und hat halt verschiedene, weiß nicht, Gefrierpunkte oder sowas. Zum Beispiel, also man muss schon so ein bisschen drauf achten, womit man da fliegt. Aber es ist halt jetzt auch zugelassen, dass man eben in Europa mit dem amerikanischen Kerosin eben dann auch tanken. Das bedeutet, dass wir sozusagen dann auch aus Amerika oder aus, ja, aus anderen Teilen der Welt eben auch Kerosin importieren können, so wie wir das mit Öl machen. Und das könnte jetzt wirklich die Situation so ein bisschen beruhigen. Ja, also das ist vielleicht eine ganz wichtige Message, die jetzt heute nochmal kam, dass wir eben ja auch Kerosin dann eben aus anderen Teilen der Welt importieren und dann eben hier auch vertanken können.
Wir müssen, glaube ich, kurz noch dazu sagen, dass der Podcast ja eventuell weit voraufgezeichnet kommt. Also,
ich denke mal, das werden wir schon noch heute irgendwie machen.
Achso, okay.
Ja, ja. Wir
dann,
haben ja noch eine
Folge. Schneid das einfach raus, ja. Was ich gerade
gesagt habe. Nee, passt schon, passt schon.
Okay.
Wir haben ja noch eine Folge aufgenommen mit Alex, so eine Bonusfolge.
Nicht ich, der andere.
Ja, mit dem anderen Alex.
Leider.
Für seinen Urlaub. Aber da wussten wir halt nicht, ob wir das hier schaffen. Heute hier zu sitzen, aber wir schaffen es. Und da müssen wir noch überlegen, ob wir die Folge dann nächste Woche bringen.
Ja.
Oder ob ich für nächste Woche dann noch wieder jemand anders organisiert bekomme, der mit mir hier sitzt. Dann machen wir wieder eine aktuelle Folge. Und dann werden wir irgendwie diese Bonusfolge noch aus dem alten Studio dann, weiß nicht, für unsere Airlanders Plus-Abonnenten oder sowas zur Verfügung stellen oder so.
Stimmt, das sieht ja dann nochmal. Da springen wir quasi in der Zeit ein bisschen.
Ja. Ich würde ganz gern nochmal erzählen, weil ich da ganz stolz drauf bin, dass ich das rausgefunden habe, wo eigentlich in Deutschland alles Kerosin raffineriert wird.
Ja,
das ist nämlich gar nicht so einfach mit einer Google-Suche gemacht gewesen.
Ach so,
das war also, fand ich wirklich interessant, das war gar nicht so einfach.
Wie bist du darauf gekommen dann? Also,
ich habe mit vielen Leuten telefoniert.
Okay, und die haben dir dann so ein bisschen Insider-Infos gegeben quasi in die Richtung?
Ja, ja, offensichtlich. Also es ist auch nicht so, dass jede dieser Raffinerien wohl ständig und große Mengen Kerosin herstellt. Mhm. Aber es ist vom Prinzip her so, dass man da sagen kann, das sind ungefähr 8 Raffinerien, die hier im Normalfall in Deutschland Kerosin herstellen. Und zwar gibt es 8 Standorte. Das ist zum einen mal Schwedt. Hier in Brandenburg ist eine große Anlage. Dann gibt es Heide in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist eine mittelgroße Raffinerie. Dann gibt es Lingen im Emsland. Die sind anders als die beiden anderen hier direkt an so einer NATO-Pipeline irgendwie dran. Dann gibt es Gelsenkirchen. Ist auch eine Ruhrgebietsraffinerie. Dann gibt es Köln, Wesseling und Godorf.
Mhm. Sind 2 oder ist eine?
Das sind wohl 2 Standorte, die aber relativ dicht beieinander liegen.
Ja, okay, weil das ist bei Köln. Ne?
Mhm. Sodass die irgendwie immer so als eine gezählt werden.
Okay.
Dann gibt es Ingolstadt in Bayern. Dann gibt es Burghausen in Oberbayern. Und es gibt noch Leuna in Sachsen-Anhalt. Ja, so, das ist so die modernste Raffinerie, hat man ja ab und zu auch mal jetzt gehört, so mit Leuna und so weiter. Ganz interessant ist dann auch noch, wie sozusagen von diesen einzelnen Raffinerien das dann zu den Flughäfen gebracht wird.
Richtig, genau. Also ist das eigentlich schon der letzte Schritt dann?
Geht's? Nee, gar nicht.
Okay, ja. Da geht es noch weiter. Das Kerosin ist quasi in der Raffinerie dann fertiggestellt.
Ja, ja, also diese Raffinerien beziehen ihr Erdöl in der Regel.
Rohöl.
Genau, das Rohöl.
Ja.
In der Regel über Pipelines, beziehungsweise eben dann auch zum Teil direkt über Schiffe und so.
Mhm.
Ja. Da gibt es also so ein NATO-Pipeline-System, aber eben auch andere Pipelines, die sozusagen dann Rohöl dahin schaffen, beziehungsweise es kommen dann eben auch zum Teil auch Eisenbahnwaggons, ne, so Kesselwagen, und es kommen eben dann aber auch Schiffe und sowas. Es kommt ohnehin das allermeiste, was wir auch so an Kerosin dann hier verbrauchen in Europa, beziehungsweise auch an Öl und so weiter, was wir hier so reinkriegen in unsere Pipeline-Systeme über diese Region Amsterdam, Rotterdam. So, da sind also riesengroße Tiefseehafen und da wird das sozusagen alles reingepumpt ins System. Es gibt allerdings auch noch ja so ein paar Pipelines, die so bis runter aus Marseille oder so kann man dann auch hochpumpen oder sowas, ne? Aber vom Prinzip her wird halt auch sehr, sehr viel dann natürlich mit Schiff hierher gebracht. Ne? Wir haben ja gesagt, warum ist die Straße von Hormuz so wichtig? Ja, weil ja, da halt die Tanker durchgehen. Und die Tanker bringen das halt irgendwo rein in dieses System im Wesentlichen. Ne? So ist das. Und das ist halt diese ARA, also Amsterdam, Rotterdam, was ist das? Fällt mir gerade das letzte A. Antwerpen, genau. Diese Region ist sozusagen die Region da in Niederlanden, wo das quasi, wo halt das meiste Öl dann und aber auch zum Teil dann eben auch schon die fertigen Produkte dann in diese europäischen Systeme reingehen, die dann zum Teil auch bis nach Deutschland kommen. So, aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Köln, klar, Wesseling-Godorf, so die werden eben auch zum Beispiel über Binnenschiffe dann auch beliefert, ne, weil die sind direkt am Rhein.
Quasi. Genau. Und dann über ja, an so die Nordsee wahrscheinlich.
Genau, so und, ja. Und die versorgen halt zum Beispiel Köln-Bonn, ne, und auch das Rhein-Main-Gebiet dann. Also als Flughafen mit Kerosin.
Mhm.
Und das funktioniert dann zum Teil wohl über Pipelines direkt, aber eben dann auch zum Beispiel über Trucks, über Kesselwagen und so weiter. Es wird generell, also ne, wir haben jetzt hier zum Teil ja mal einen größeren Flughafen dann auch wieder daneben oder sowas, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. In der Regel kriegen die Flughafenstandorte, also auch wenn man jetzt von den kleineren Standorten jetzt mal spricht, die kriegen das in der Regel alles einfach per LKW.
Okay. Ne?
Also da fahren wirklich die Tanklaster durch die Gegend von irgendeiner Raffinerie und bringen das dann dahin. Ist natürlich auch sehr, ich sag mal, flexibel. Ja, also wenn da jetzt eine Raffinerie ausfällt oder irgendeine Pipeline zu ist oder sowas, dann kommt halt ein LKW. Das ist natürlich an einem größeren Standort dann schon mal ein größeres Problem, ne, einfach weil das halt schon auch Mengen sind, die man dann so braucht.
Ja.
Ne? So, also da müssen dann halt viele LKWs fahren. Aber vom Prinzip her ist das natürlich die, ich sag mal, flexibelste Art und Weise, einen Flughafen mit Kerosin zu versorgen, einfach mit einem LKW. Aber es gibt halt auch viele Standorte, die eben auch direkt angebunden sind, zum Beispiel Frankfurt oder so.
Mhm.
Die haben halt eine eigene Pipeline, ne, aus dem ARA-Gebiet. Beziehungsweise da gibt es dann auch nochmal zum Beispiel eine Versorgung über Schiff.
Okay, aber das ist dann das Kerosin, was da durchkommt.
Genau, das ist das Kerosin, was da durchkommt. Ich habe auch gelernt, dass sozusagen diese Pipelines gar nicht immer wohl nach Produkt getrennt sind, sondern da werden dann wirklich so große, so wie so aufblasbare Bälle reingelegt, die dann quasi, also die quasi verschiedene Arten von ja, Produkten in dieser Pipeline dann trennen voneinander und das fließt dann so durch.
Okay.
Verstehst du? Also,
das klingt ja total. Also
erst kommt,
nicht, dass der Ballon irgendwie gefüllt
ist. Erst kommt quasi Benzin oder so, dann kommt so ein Ballon rein, dann kommt Diesel, dann kommt ein Ballon rein, dann kommt Kerosin. Und je nachdem, was du dann sozusagen, dann läuft das da so durch. Und dann kannst du das mehr oder weniger so separieren in einer Leitung. Fand ich total spannend.
Work smart, not hard. Ne?
Ja, so, und es gibt halt ein paar so, ich sag mal, private Pipelines. Und dann gibt es halt noch dieses große NATO-System. Das ist aber eigentlich eher was für einen militärischen Fall. Ne? Und auch diese Reserven, von denen man immer redet,
ja,
die sind auch eigentlich militärische Reserven, auch wenn natürlich die Airlines da ein großes Interesse dran haben, dass im Falle von Kerosinmangel oder sowas sie dann an diese strategischen Reserven ran dürfen. Und zwar, und jetzt kommt es, ohne halt direkt wieder nachzukippen in die Reserve.
Okay, ja, also die Reserve, halt das sind 90 Tage, richtig?
Genau, das ist in Deutschland sind das 90
also
Tage.
Also 90 Tage damit militärisch dann aber arbeiten.
Genau, militärisch.
Können. Okay.
Ja, so, und das ist natürlich eigentlich dafür da, dass falls, ich sag mal, jetzt der Russe angreift.
Mhm.
Ja? So, und damit wir dann eben, und das ist ja ganz interessant, also auch für die, die jetzt im Militärbereich nicht so bewandert sind, da gehöre ich ja ehrlich gesagt auch dazu. Aber im militärischen Bereich ist es halt auch so, dass da ja nicht nur die Flugzeuge und Hubschrauber Kerosin brauchen, sondern auch ein Panzer kannst du halt damit tanken.
Ah, ja. Ach so.
So. Okay. Deswegen ist diese strategische Kerosinreserve eigentlich was Militärisches und was, wo wir eigentlich so als Airline, also aus dem zivilen Bereich gar nicht rankommen.
Ja.
Ne? Also es wurde jetzt zwar schon mal ein bisschen was freigegeben auch, aber das muss dann halt immer sofort wieder nachgefüllt werden. Ne? Es ist ohnehin so, dass auch Kerosin ja nicht für ewig hält. Also das wird halt ständig da was rausgenommen, dann wird aber auch gleich wieder nachgekippt. Ne? Sodass sozusagen die Reserve da bleibt. Wenn jetzt allerdings natürlich der Zustrom ausbleibt,
ja.
So, und der bleibt halt aus, weil es fahren ja jetzt schon irgendwie seit Anfang, wann war es? Also Ende Februar oder sowas, fahren ja eigentlich keine Tanker mehr durch die Straße von Hormuz. Da ist aber nichts losgefahren, kommt also ein paar Wochen später hier nichts an. Selbst wenn das jetzt heute oder morgen aufhören würde mit der Blockade, haben wir ja trotzdem das Problem, ne, dass nichts losfährt. Ne? Und da kommt also dieser Mangel, der kommt erst noch.
Ja.
Ne? So, wir haben jetzt weitergemacht. So, also vielleicht nochmal, München wird natürlich auch Pipeline über
Ingolstadt?
Burghausen, sowas, aber eben auch wohl viel über Kesselwagen.
Achso.
Berlin auch über Kesselwagen. Gibt es zwar irgendwie, also über die Bahn, ne, gibt es zwar irgendwie so eine Pipeline, die aber dann irgendwie nicht so direkt bis rangeht. In Berlin habe ich mir sogar sagen lassen, ist wohl auch extra so, dass man irgendwie wohl nicht mit Tankwagen befüllen kann. Aus whatever reason, keine Ahnung. Also schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst.
Also können wir das jetzt so vorstellen, also
du kannst dass da wohl nach Berlin zum irgendwie, BER
ja, genau,
und
ja,
da
ja, ist, also nur für Kesselwagen, die dann da abgeholt
ja, aber werden. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass wohl dieses System am BER wohl so aufgebaut ist, dass du wohl da auch nicht mit dem Lastwagen ranfahren kannst.
Okay.
Um das sozusagen einzufüllen.
Ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so richtig zu... Also, weil es gibt ja eine Straße dahin.
ja, aber du brauchst ja die Einfüllstutzen oder sowas.
Ach so, okay. Und es gibt da quasi nicht so eine Art...
Ja, da gibt es wohl offensichtlich keine Rampe, wo du da ranfahren kannst, um deinen Tankwagen anzuschließen.
Also, ja, ne? Okay.
Muss ja auch alles... Also, das ist ja... Das sind ja extreme Vorsichtsmaßnahmen, die da eben dann immer auch greifen müssen, dass das nicht verunreinigt wird und so. Und naja. So, also... Und so hat halt jede... Also, jede dieser großen... Raffineriewerke hat sozusagen ja jetzt nicht einen größeren Flughafen daneben, aber halt die beliefern im Wesentlichen alle Flughäfen, wenn man so möchte. Ne? Einfach durch, also spätestens durch einen Lastwagen, wenn nicht durch Kesselwagen bei der Bahn. So einfach kann man das vielleicht sagen. Es gibt nur ganz wenige, die halt wirklich eine direkte Pipeline haben. Da gehört halt, das sind halt die ganz großen. Also München hat eine Pipeline wohl und Frankfurt hat dann eine Pipeline. Ja, und das geht dann da halt hin.
Ja. Ich würde nochmal gerade ganz oberflächlich nochmal darauf eingehen, wenn Kerosin teurer wird, ist ja auch logisch, die Folgen für die Fluggesellschaften sind dann natürlich, dass sie die Flugpreise auch teurer verkaufen müssen. Also,
naja, also so logisch ist es jetzt erstmal nicht.
Okay.
Wobei natürlich, du hast recht, das wirkt sich natürlich auf die Preise drauf aus. Also so roundabout 20-30% der Betriebskosten von der Airline, kommen wir ein bisschen drauf an, wie die halt fliegen, ne? Ob das jetzt vor allem Langstrecke ist oder ob das, ne? Vor allem Kurzstrecke ist, aber vom Prinzip her egal. Also roundabout ein Drittel kann man so sagen, der operativen Kosten sind halt Kerosinkosten.
Mhm.
So. Jetzt ist es ja generell so, dass der Preis für Öl und damit auch der Preis für Kerosin oder auch für Benzin, da kennt es ja jeder an der Tankstelle, hohen Schwankungen ausgesetzt ist, je nach Weltwirtschaftslage. Ne? Einfach, kennt ihr. Also Rohöl hat halt einen Preis und der ist extrem volatil, sagt man dazu. Also kann schwanken nach oben, nach unten. Und jetzt ist es halt so, dass Fluggesellschaften ja teilweise Tickets, weiß ich, ein halbes Jahr im Voraus bezahlen, verkaufen.
Ja, genau. Ja.
Und mit diesen hohen Schwankungen auch beim Kerosinpreis, du eigentlich heute nicht sagen kannst, was kostet denn mich dieser Flug.
Der Flug dann wirklich.
In 6 Monaten, den der jetzt hier gerade bucht.
Ja.
Und ihr wisst ja alle, dass also Luftverkehr auch ein extrem margenschwaches Geschäft ist. Ne? Also wir haben ganz, ganz kleine Margen, die dann dazu führen, dass man also entweder wirklich gute Gewinne einfliegt oder halt extrem hohe Verluste. Und also die Fehlertoleranz an der Stelle, gerade wenn es eben sozusagen diese 30% der operativen Kosten betrifft, wie es eben Kerosin ist, ist unglaublich schmal.
Mhm.
Und deswegen sichern sich Airlines normalerweise ab. Und das ist dann dieses Hedging, was du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Also das ist sozusagen ein Bankenkonstrukt, wo du quasi als Airline hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich hedge mir jetzt diesen Preis für so und so viele Monate.
Okay.
Ja. Die hedgen alle immer nicht alles, die hedgen auch unterschiedlich. Ne? Also das eine hat dann die Laufzeit, das andere hat die Laufzeit, das überschneidet sich und so weiter. Aber vom Prinzip her, weiß ich nicht, Lufthansa zum Beispiel hat gesagt, sie ist 80% gehedged. So ungefähr macht das auch eine Ryanair. IAG hat jetzt gesagt, es sind 70% gehedged. Ne? Also das sind alle diese großen Gruppen sind eigentlich alle gehedged, größere Airlines in der Regel. So, und das hat jetzt eigentlich, das ist ein großes Ding, was viele mal missverstehen, in erster Linie nicht damit was zu tun, dass die das möglichst billig haben wollen, sondern es geht einfach nur darum, dass du weißt, was es dich kostet.
Ja.
Es ist sozusagen die Versicherung für das Flugticket, was in 6 Monaten fliegt, dass du heute weißt, welchen Preis du daran setzen musst. So, und wenn du das jetzt weiterdenkst und du weißt, dass diese Hedging-Systeme, also dass dieses Hedging immer nur auf eine begrenzte Zeit natürlich läuft, ne, dann weißt du auch, dass was jetzt als nächstes passiert, und dann kommen wir zur Antwort deiner Frage, so langsam läuft dieses ganze Fuel-Gehedge aus, ne, wo sich also eine Lufthansa oder auch eine andere große Airlines eben Kerosin noch zu einem Preis gesichert haben, wie er vor der Krise war.
Ja.
Und dann werden die entweder anfangen, auf die neuen Preise zu hedgen,
ja,
oder sich Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt noch hedgen, was dann halt extrem riskant ist.
Ja.
Ja. Und deswegen denke ich mal, werden sie wahrscheinlich weiter hedgen, und dann hedgen die aber einfach mal für einen doppelten Preis. Und dann werden höchstwahrscheinlich die Preise hochgehen.
Ah ja.
Ja. So, hat natürlich Preisfindung, hat immer auch was mit Konkurrenz zu tun und so weiter, ne?
Ja, ja.
Wir sehen das jetzt ja schon, dass die Golf-Carrier die ersten anfangen, irgendwie ihre Umsteigeverbindung über den Golf ganz, 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 ganz billig anzubieten.
Ja, ja.
Einfach,
ja,
nur damit überhaupt noch welche fliegen, ja, weil die Verunsicherung so groß ist. So, dann kannst du wahrscheinlich das gar nicht zu dem Preis anbieten, aber dann musst du dir als Airline halt Gedanken darüber machen, dass du irgendwie bereit sein musst, höhere, also Milliardenverluste einzufliegen. So, es gibt, das Hedging ist in der Realität noch viel komplexer, als ich das jetzt erklärt habe. Es gibt Swap-Hedging, es gibt Options-Hedging, es gibt sogar sogenanntes natürliches Hedging, vielleicht einmal ganz kurz, wenn ich darf.
Ja.
Ja. Dieses Swap-Hedging ist das, was man normalerweise hört, ne? Also du sicherst dir einen Preis und hast dann sozusagen dich abgesichert.
Mhm.
Und das hängt meistens dann aber auch irgendwie an gewissen Abnahmemengen und so.
Okay.
Ja. Dann gibt es aber noch Options, ne? Also sogenannte Optionen. Da kaufst du dir sozusagen das Recht ein, zu einem bestimmten Preis Dinge abzunehmen, musst das aber nicht tun. Okay. Das wird also wahrscheinlich die Art des Hedgings sein, wo die Airlines jetzt besonders hinterher sind. Ne? Weil dann hast du quasi einen Preis, ne? Angenommen, ne? Jetzt nicht 60 oder 70 Dollar pro Barrel, ne?
Ja.
Sondern halt, keine Ahnung, das Doppelte oder so. Ja? Und wenn es dann halt irgendwann, wenn du das dann brauchst, günstiger irgendwo am Markt zu kaufen geben sollte, dann musst du es aber auch nicht nehmen zu dem Preis, dann kannst du es quasi auch woanders kaufen.
Ach so.
Ne, so, das ist also eine Option, die musst du nicht nehmen.
Ja.
Ne? Wird wahrscheinlich von den Konditionen dann, von den Banken und von denen, die es anbieten, entsprechend höher bepriced werden.
Ja, die müssen,
ne,
ja auch
ganz klar,
Gewinn, na klar, rausziehen.
Weil die, ziehen, ja, 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 klar, die müssen ja auch ihren Gewinn rausziehen.
Ja.
So, und dann gibt es noch das sogenannte natürliche Hedging, und das ist, was man eben jetzt auch bei der Lufthansa sieht oder so, dass man halt sagt, so, wir nehmen jetzt hier alte Flugzeuge raus oder so, die halt sehr viel verbrauchen, versuchen möglichst effiziente Flugzeuge da reinzusetzen, streichen dafür bestimmte Verbindungen, die sich ohnehin nicht lohnen, jetzt gerade irgendwie, wenn man jetzt denken würde, dass das Kerosin halt doppelt so teuer wird. Ne? Vielleicht aber auch nochmal ganz kurz nur mal so zum Nachdenken. Wenn jetzt Kerosin doppelt so teuer wird, heißt es aber nicht, dass der Flug doppelt so teuer wird, weil Kerosin ist ja nur ungefähr, ne, 20-30%
ja,
der Kosten. Wenn also alles andere gleich bleibt, dann muss man quasi anteilig rechnen.
Ja, richtig. Ne? Okay. Also es lässt sich nicht so 1:1 daraus übersetzen quasi.
Nee, es lässt sich, und es ist halt in der Realität natürlich alles viel, viel schwieriger. Ne? Weil, darf ich noch was dazu sagen?
Wenn du möchtest.
Das ist nämlich wirklich was ich auch gelernt habe noch.
Ja, dann hau raus. Wir wollen alle davon profitieren.
Ich dachte wirklich immer, dass man sich Kerosin hedgt. Also sprich, du dir den Preis fürs Kerosin sicherst. Aber dem ist gar nicht so. Du kannst eigentlich am Markt immer nur nach sogenannten nach Gas Oil, heißt das, hedgen. Und das ist im Wesentlichen der, ja, Rohölpreis.
Okay.
So, und jetzt wissen wir ja aber, dass Rohöl nur 50% teurer geworden ist, während Kerosin doppelt so teuer geworden ist. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel eine Lufthansa sagt, hier, wir planen jetzt mal irgendwie, weiß nicht, 1,5 bis 2 Milliarden Euro mehr ein. Obwohl wir fast, weiß nicht, also fast alles gehedged haben.
Also müsste man quasi dann noch den auf den Kerosinpreis umrechnen, irgendwie.
Ja, genau.
Da, ne? da bin ich gerade nicht ganz so mitgekommen, ehrlich gesagt.
Naja, du hedged auf den Ölpreis.
Ja.
So, und normalerweise tanzt das ja mehr oder weniger im gleichen Abstand.
Mhm.
Ja, dass eben Kerosin dann auch mit ein bisschen Verzug oder so, ne, wird das dann eben auch, aber mehr oder weniger ähnlich teurer als eben Rohöl.
Okay.
Oder günstiger.
Ja.
So, aber jetzt ergibt sich halt dadurch, durch diese Situation, die wir am Anfang geschrieben haben, dieser hohe Spread ist das Fachwort dafür, dass eben ja, Rohöl nur 50% teurer wird und Kerosin halt doppelt so teurer ist, also 100% mehr kostet, dass du eigentlich aber gehedged bist auf diese 50% Preissteigerung, während du aber eigentlich in der Realität eine 100%ige Preissteigerung hast und deswegen nutzt Hedging auch nur so ein bisschen.
Ah, okay.
Ja. Naja.
Wahnsinn.
Ja, die Welt ist wie immer viel komplexer, als man so denkt.
Ja. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es eine Notfallreserve oder eine Reserve gibt, die 90 Tage vorsieht zu halten, aber aus militärischen Zwecken.
Mhm.
Hältst du es für realistisch, dass das im Falle, dass, sage ich jetzt mal, das kommerzielle Kerosin ausgeht, dann auch für Airlines benutzt wird und also dass nicht von heute auf morgen, sage ich mal, kein Flugzeug mehr startet? Zivil.
Naja, das ist eine politische Entscheidung.
Ja.
Und das ist natürlich eine Entscheidung, die auch jedes Land dann da irgendwie so für sich selber treffen muss. Beziehungsweise die EU vielleicht auch irgendwie dann insgesamt treffen sollte. Ne? Da gibt es ja auch diese EU-Projekte jetzt, wo eben da dann auch entsprechend abgesprochen werden soll. Dass da jetzt kein Flugzeug mehr abhebt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür ist es dann auch irgendwie zu wichtig, also auch weltweit.
Mhm. Hat ja auch was mit Lieferketten und sowas zu tun dann auch wieder.
Ne? Genau. Was halt aber schon passieren wird, ist, dass es vielleicht vereinzelt, also an vereinzelten Standorten, ja, jetzt in Europa, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber eben schon an vereinzelten Standorten, die jetzt nicht so über verschiedene Arten und Weisen sozusagen angebunden sind und flexibel sind. Gut, mit dem Lastwagen haben wir schon geklärt, kannst du ja nicht überall hinfahren. Aber ist dann halt auch manchmal nicht praktikabel.
Mhm.
Ne? Und du schaffst vielleicht auch nicht die Mengen. Ne? Je nach Standort. Ja? Dass es dann eben wirklich regional durchaus zu Engpässen kommen kann, wo dann vielleicht sanktioniert werden muss. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt halt durchaus weltweit. Und das kann dann eben dazu führen, dass wenn du unterwegs bist, in Urlaub oder so, dass du irgendwo hinfliegst und angenommen in Deutschland gab es halt genug Kerosin noch, aber du fliegst halt nach UK zum Beispiel, wo die gar keinen Kerosin selber herstellen.
Mhm.
Ja,
da, ja, auch hat grad,
da hat gerade die Regierung die Raffinerien angehalten, dass sie auch umstellen sollen, so viel wie möglich auch selbst Kerosin.
Also die haben 100% quasi wirklich, ja, importiert dann an der Stelle.
Genau.
Kerosin.
Aber dass du, wenn du halt, weiß nicht, nach UK fliegst oder so, dann wird der Flieger wahrscheinlich in Deutschland tanken, auch schon für den Rückflug.
Ach so.
Ne, weil die vielleicht sagen, nur für stationierte Flugzeuge hier am Platz oder so. Da gibt es noch Kerosin. Oder
das ist auch, ja, wenn dann du, dieses Tankering heißt es.
Das quasi ist dann dieses Tankering.
Okay. Ne?
Oder eben auch, wenn du dann Richtung Langstrecke denkst oder sowas, dass dann halt das Flugzeug vielleicht irgendwo zwischenlandet, ne, um aufzutanken. Ja, also das kann durchaus sein. Und also, was wir natürlich dann auch sehen werden, ne, du hast ja vorhin schon angesprochen, hier Preise erhöhen, das ist ja nur das eine. Ne? Man kann auch Flüge streichen.
Ja.
Ne? Und also das werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass halt Flüge gestrichen werden. Das ist so ein bisschen, ne, in Richtung dieses natürlichen Hedgings, ne, was wir vorhin schon hatten. Und da wird es wahrscheinlich dann erstmal so losgehen, dass eben Strecken ausgedünnt werden, sprich, mhm, also weniger Frequenzen geflogen werden, sodass man halt die Konnektivität noch hat. Aber du musst ja vielleicht nicht zweimal pro Tag fliegen, sondern reicht auch einmal pro Tag. Und dann hat das natürlich auch wieder eine Kaskade. Dann gibt es weniger Kapazitäten. Weniger Kapazitäten im Markt bedeuten immer höhere Preise. Also wird sozusagen der Sitz, den es vorher gab, der wird dann halt teurer, ne, wenn es halt weniger davon gibt. Ne, so einfach ist das. Also darauf kann man sich wahrscheinlich auch einstellen.
Ne, auch als Passagier
jetzt. Als Passagier jetzt, genau.
Wenn keine Entspannung eintritt, ja.
Ja, so, und dann gibt es wahrscheinlich aber auch die eine oder andere Route, die dann vielleicht auch wirklich komplett pausiert wird oder eingestellt wird.
Ja.
So, also das ist das, wo es drauf hinausläuft, wenn nicht, ne, und das haben wir eingangs schon gesagt, jetzt nicht vielleicht noch irgendwelche anderen Ideen kommen. Eine Idee war jetzt eben, dass man eben zum Beispiel Kerosin aus Amerika importieren kann, weil es zwar nach einem anderen Standard hergestellt, weicht aber nur so ein bisschen von ab, kann man also tanken. Ja, und dann kann man da vielleicht dann auch wieder irgendwie nochmal eine Alternative finden. Aber so wirklich schön ist das alles nicht.
Ja. Ja. Du hast dir vom BDL was angeschaut. Ein 7-Punkte-Plan, den sie vorgelegt haben.
Ja.
Mit Maßnahmen, die auch kurzfristig wirken können. Welche sind da politisch eher heikel oder um welche Maßnahmen geht es da überhaupt?
Naja, eine Maßnahme eigentlich hatten wir schon zwei Maßnahmen.
Achso, kurz zur Erklärung, BDL steht für...
Der ist der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, der Dachverband hier für die, also wo alle Airlines, alle Flughäfen und so weiter mit dabei sind, Flugsicherung und so. Die Lobbyvereinigung halt für die Luftfahrtbranche in Deutschland. So, und die haben halt gefordert, zum einen, ne, dass man eben dieses Kerosin aus Amerika auch hier zulässt.
Mhm.
Dann geht es natürlich auch an die NATO-Reserven, ne, die man gerne hätte. Das, denke ich mal, wird wohl nicht klappen. Und dann haben die natürlich noch eine ganze Menge anderer Forderungen, die dann anfangen von Abschaffung der Luftverkehrssteuer bis hin zu, ich weiß nicht, Flugsicherungsgebühren und sowas alles.
Also quasi an einer anderen Stelle.
Dass man sozusagen sehen, dass sagt, okay, es wird sozusagen hier on top teurer.
Mhm.
Also könnte man ja politisch an den Stellen drehen, wo die Politik eben dran drehen kann. Das sind halt sowas wie Steuern, irgendwelche Abgaben und so weiter, die eben, ich sag mal, eher so über die Rahmenbedingungen dann einfach kommen. Und dann kann der Staat an der Stelle eben nochmal unterstützen, wenn er denn die Konnektivität für Deutschland gerne erhalten wollen würde. Ja. So, also das sind so die Ideen der Branche. Wenn man jetzt schon sieht, was das für Dramen sind, alleine nur die letzte Erhöhung der Luftverkehrssteuer wieder zurückzunehmen, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass das jetzt irgendwie auch erstmal noch nicht kommt. Also da muss dann, ich sag mal, Entschuldigung, aber die Kacke wirklich am Dampfen sein. Das ist dann, also da muss man sich so eine Art, ich sag mal, Pandemiesituation vorstellen, wo dann ja auch wirklich solche Dinge dann noch sehr, sehr schnell plötzlich geschaffen werden. Wo dann Realitäten dann plötzlich nicht mehr irgendwie Monate dauern, die zu ändern in Gesetzform oder sowas, sondern dass das dann irgendwie auch in Tagen geht oder so. Und also dass das dann, da fehlt mir jetzt im Moment noch so ein bisschen die Fantasie dafür. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr Trübsal blasen.
Nein.
Weil vom Prinzip her ist das im Moment wohl alles noch zu handhaben. Und man sieht ja auch, dass es rechts und links immer irgendwelche Ideen gibt, wie es dann irgendwie doch weitergeht. Und also die Luftfahrt hat bewiesen, dass sie das irgendwie hinkriegt. Und also auch das wird man irgendwie hinbekommen.
Eine dieser Ideen ist ja auch, nicht, sag ich mal, konventionelles Kerosin zu nutzen, sondern SAF.
Ja, wenn das mal schon da wäre, ne, in den Mengen, die man bräuchte.
Gehen wir mal in diesen Themenkomplex SAF rein. SAF steht ja für Sustainable Aviation Fuels, also quasi nachhaltig produzierte Flugkraftstoffe,
ja,
wenn ich das jetzt mal so übersetze. Warum ist das eventuell eine mögliche Lösung, sage ich mal? Oder was unterscheidet sich da zum normalen Kerosin?
Naja, du brauchst halt kein Erdöl.
Das
ist praktisch. Also das ist die einfache Antwort, die dann aber auch, also man braucht natürlich irgendeine andere kohlenstoffhaltige Substanz, aus der man dann eben irgendwie das Substitut dann herstellen kann. Da gibt es große Diskussionen darüber, ob das jetzt dann in jedem Fall umweltfreundlich sein wird, ne, wenn man dann da das Frittenfett nimmt und wie viel gibt es davon eigentlich, da braucht man dann irgendwelche Pflanzen oder sowas und dann hast du immer gleich irgendwie die Konkurrenz zum Teller, ne? Also wie viel Mais möchtest du anbauen oder irgendwelche anderen Ölpflanzen oder sowas.
Du musst ja gucken, dass du für die Produktion auch erneuerbare Energien dann benutzt und nicht.
Ja, genau, wie viel Urwald willst du abholzen, um sozusagen diese irgendwelche Jatropha-Pflanzen oder sowas, ne? Das sind so extrem ölhaltige Palmen, woraus man eben SAF schön herstellen kann und einfach herstellen kann. Wie viel willst du da abholzen? So, das ist immer, wenn man das sozusagen aus so einem Sustainability, also Umwelt-Sustainability Blickpunkt betrachtet, immer ein ganz großes Thema.
Mhm.
Wenn man das jetzt allerdings nur so betrachtet, dass es einfach darum geht, dass man Kerosin hat, ne? Um damit zum Beispiel, ich sag mal, Flugzeuge aber eben auch zum Beispiel Tanker, also Tanks zu betreiben, also Panzer, ja, ne, oder eben auch Militärluftfahrt oder sowas, dann ist natürlich was anderes. Dann kannst du dir dein SAF auch aus Kohle machen. Ne? Also das, also Fischer-Tropsch-Verfahren, ne, hat vielleicht jeder hier schon mal gehört. Das ist was damals halt im Zweiten Weltkrieg erfunden wurde, und da wurde halt Kerosin aus Kohle gemacht. Hm. Ne? Hat jetzt nichts mit Umweltschutz zu tun.
Ja, ja, ja.
Hat aber was mit Nachhaltigkeit in dem Sinne zu tun, als dass du halt nicht angewiesen bist auf irgendwelche Öllieferungen von außerhalb. Du nimmst halt irgendwas, was du zu Hause hast, und machst daraus Kerosin oder auch andere Kraftstoffe. Und das ist wirklich auch interessanterweise das erste Mal, dass ich, also vor vielen, vielen Jahren, von SAF gehört habe. Ne? Da ging es nämlich wirklich, und ich meine, es waren damals sogar die US Air Force, die sozusagen da in der Richtung hingeforscht hat, dass man halt als Amerika weniger abhängig ist, jetzt auch wenn man zum Beispiel irgendwo remote ist oder sowas, dass man sich dann sein eigenes Kerosin herstellen kann, was man dann halt so braucht. Ja. Da ging es nicht um Umwelt, da ging es einfach nur darum, dass man irgendwas hat.
Da hieß es aber wahrscheinlich auch nicht SAF, dann sage ich mal.
Na doch, das, ich weiß gar nicht, wie ist das SAF?
Ich würde sagen, also
Sustainable. Also, nachhaltig kannst du ja auf verschiedene Arten definieren.
Ja, okay, ne, man kann es ja auch ökonomisch nachhaltig definieren.
Na klar, also und ökonomisch nachhaltig bedeutet dann, dass du halt kein Problem damit hast, dass du an irgendeinen Rohstoff kommst. Ne? Und das ist natürlich an der Stelle ein ganz interessanter Fakt. Ja? Und das Thema SAF ist ohnehin, ich weiß nicht, hast du noch eine zweite Frage dazu?
Das Thema ist ja riesengroß, da haben wir auch bei airliners.de auf unserer Seite ja auch schon ganz viele Berichte zu, ja, und auch ganz viele Experten, Serien gefüllt.
Status Quo, SAF und so kommt öfter mal, weil wir sind ja noch nicht so weit, ne, dass man jetzt wirklich Kerosin, also SAF, Kerosin in größeren Mengen hätte.
Ja.
Das sind im Moment noch eher, ich sag mal, naja, es ist jetzt über das Stadion homöopathische Dosis ist jetzt schon hinaus. Wir tanken jetzt ja auch in der EU zum Beispiel seit diesem Jahr jetzt ja schon 2% immerhin.
Ja.
Die Quoten werden ja auch erhöht. Aber ich sag mal, 2% fehlen halt immer noch 98%. Und wenn man jetzt nur noch 2% hätte oder so, dann würde schon was fehlen. Also da sind die Anlagen noch nicht so weit. Aber es könnte halt sein, dass eben jetzt schon allein aus dem anderen Sustainability-Grund heraus und nicht aus der Umwelt heraus eben auch in der Politik das endlich klack macht, dass man eben sagt, okay, wir, und das ist kein Luftfahrtding, sondern das ist quasi ein Erdöl, also ein Energieindustrie-Ding, dass die halt die Raffineriekapazitäten dafür schaffen und dass das eben auch gefördert wird entsprechend, dass man eben sozusagen sustainable, nachhaltig sozusagen sein Kerosin auch herstellen kann. Ja? Auch wenn man eben kein Öl bekommt. Und das dann eben auch zu einem Preis. So. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, der jetzt nicht so weit weg liegt eben von dem normalen Ölpreis. Und wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, ne, dass man ja vorher immer gesagt hat, ja, SAF ist noch so 3 bis 5 Mal teurer als normales Kerosin. Wenn jetzt aber normales Kerosin ja auch doppelt so teuer ist, Dann wird der Abstand so zu den SAF-Kosten auch immer geringer.
Weil SAF wird dann tendenziell wahrscheinlich auch nicht, kommt nicht aus der Region, sage ich mal.
Nein, SAF kannst du ja auch überall machen.
Ja.
Ne? Also das ist ja das Schöne daran, dass du SAF kannst du aus, also SAF ist ja nur so ein Oberbegriff, ne, für verschiedene Sustainable Aviation Fuels, so, aber du kannst da halt verschiedene Sachen draus machen und das aber mit immer verschiedenen Inhaltsstoffen, ne, aus verschiedensten Rohstoffen. Und wahrscheinlich wird es dann auch nicht nur 8 Raffinerien geben in Deutschland, sondern da gibt es halt, das ist dann halt viel dezentraler. Ne? Das wird dann halt viel dezentraler und dann eben aber auch in kleineren Mengen oder sowas produziert. Aber insgesamt hast du halt die Versorgung irgendwie gesichert.
Ja.
Und wenn das dann irgendwie zu einem Preis zu machen ist, der halt nicht allzu weit weg ist von dem normalen Kerosinpreis, ist ja super. Wir haben natürlich früher immer darüber diskutiert, dass der Kerosinpreis hier unten bleibt.
Ja,
und SAF immer noch hier oben ist und deswegen SAF viel, viel billiger werden muss, damit sich das irgendwie lohnt. Mittlerweile haben wir aber die Situation, dass der Kerosinpreis jetzt dem SAF-Preis schon mal so halb entgegengekommen ist. Und dann hast du nämlich wirklich irgendwann, wenn du das jetzt mit SAF, Economy of Scales und so weiter hinbekommst, dass es halt nicht mehr so teuer ist, hast du halt das schon irgendwann plötzlich pari pari. Und dann haben die Airlines ja wirklich plötzlich, ich sag mal, eine zweite Commodity, also eine Möglichkeit, wirklich das erste Mal zu sagen, okay, boah, nehme ich jetzt hier SAF irgendwas oder nehme ich halt das fossil produzierte Kerosin und wenn das halt alles dasselbe kostet, ist auch super.
Ja. Wir haben eben über die EU-Beimischungsquote geredet, die jetzt aktuell bei 2% liegt, heißt also 2% in dem Gesamtkerosin, in dem Gesamtkerosin.
Ja, was hier vertankt wird.
Genau, muss halt SAF sein.
Ist es auch, ja.
Genau, oder ist es in dem Fall auch. Jetzt fordern einige Airlines, diese Beimischungsquote auszusetzen. Warum fordern die das erstmal und warum halten das Experten aber gerade für kontraproduktiv?
Naja, warum es kontraproduktiv ist, haben wir eben schon gesagt, ne? Weil tendenziell muss man da mehr von abnehmen, damit sozusagen die Economies of Scale dann irgendwann greifen können. Und eben auch die dass sozusagen die Energiekonzerne wissen, für wen sie es produzieren sollen, ne? Und die Kapazitäten entsprechend aufbauen. Warum die Airlines trotzdem fordern, dass man es jetzt erstmal aussetzt, liegt auch auf der Hand, weil es halt 5-mal teurer ist.
Ist immer noch teurer.
Also, es ist jetzt vielleicht, ich sag mal, dann ist es 2,5-mal teurer als das jetzt schon teure Kerosin.
Ja.
Und verteuert natürlich in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das einfach on top nochmal. Also von daher ist das natürlich, ich sag mal, eine künstliche Verteuerung des Ganzen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sein muss.
Okay. Ich würde an dieser Stelle nochmal um das Thema, um den Block Kerosin zu schließen, in die Zukunft gucken wollen, weil jetzt gerade sieht man ja doch aufgrund des aktuellen Konflikts, dass wir da sehr von bestimmten Weltregionen, sage ich mal, abhängig sind oder wenn jetzt im Nahen Osten eine Wasserstraße zu ist oder eine Meerenge zu ist, dass dann ganz schön was passiert hier bei uns, also nämlich, dass die Preise extrem steigen. Was müsste eigentlich passieren, damit Europa in 10 Jahren, sagen wir jetzt mal beispielsweise, nicht wieder in so eine Situation gerät?
Naja, es geht um die Mannigfaltigkeit der Quellen, ne? Und da kannst du natürlich irgendwie bei Erdöl, ne, kriegen wir ja nichts mehr aus Russland. Ne? Das gehört natürlich ja auch irgendwie mit zu dieser Wahrheit. Dass es da quasi ja auch politisch gekappt ist, ne? Auch aus Weltkrisengründen, ganz klar. Ich habe vorhin schon gesagt, ne, Norwegen, Kasachstan, so USA, das sind jetzt die Regionen, wo wir das Erdöl herbekommen und dann, naja, haben wir eben schon drüber gesprochen, wäre das natürlich super, wenn man eben SAF dann auch noch dazu bekäme, dass man eben da eben auch noch synthetisch herstellen kann und das eben aus verschiedensten Rohstoffquellen und die kommen dann auch wieder von überall her. Also je weniger man sich sozusagen von einer Logistikroute abhängig macht, desto besser ist es einfach in der Zukunft. Und das, ich sag mal, am allerbesten wäre es natürlich, wenn alle sich lieb haben würden auf der Welt und man keine Sorge haben müsste.
Das kann ich so unterschreiben,
dass wenn man miteinander handeln würde, dass da auch jeder irgendwie Interesse dran hat, dass das irgendwie weitergeht.
Ja.
Aber das scheint ja in letzter Zeit irgendwie dann doch nicht mehr so richtig zu funktionieren. So dass man sich dann vielleicht da irgendwie Alternativen dann aussuchen muss. Und man muss natürlich irgendwie da Resilienzen aufbauen. Das geht, ne? Die Reserven, da sind wir in Deutschland schon sehr gut, ne? Wir hatten ja das Beispiel mit UK. Also Reserven brauchst du, dann musst du halt, ne, in SAF-Produktionsanlagen investieren. Dann musst du schauen, dass du halt andere Verträge herbekommst. Aber das, ja, wird ja auch eigentlich alles gemacht. Und so hoffen wir mal, dass also die Krise jetzt doch nicht so ganz dramatisch wird, wie das eben von dem einen oder anderen dann ja auch manchmal ganz lautstark in der Presse erzählt wird.
Ja.
Naja. Ja, war das jetzt so ein bisschen eher, wie du das eigentlich im Campusradio immer so machst? Oder?
Nee, gar nicht. Wir haben ja anfangs gesagt, wir machen das als, also da gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Zum einen sind wir da ja viel kompakter und kürzer. Hier beim Podcast können wir natürlich richtig ausholen, auch mal richtig, also was heißt, wir wurden ja jetzt nicht ausschweifend oder sowas. Wir sind ja.
Ja, ich hoffe mal. Ich habe ja immer so eine Tendenz dazu, dass ich dann irgendwie anfange zu dozieren oder sowas und auch keiner mehr zu Wort kommt. Also tut mir leid.
Ja gut, ich bin ja jetzt aber auch in dem Bereich, sage ich mal, nicht so belesen oder ich habe jetzt das auch nicht so groß mitbekommen. Ich bin ja hier eher auf der technischen Seite unterwegs. Aber ich fand das schön, dass mir das jetzt mal jemand dann doch erklärt hat.
Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr natürlich auch.
Ja, aber jetzt mach doch nochmal Werbung für dein Campusradio. Wie heißt denn das?
Soll ich da vielleicht Werbung machen?
Na klar.
Bist du sicher, dass ich ein bisschen random?
Nö. Also alle, die Alex noch hören wollen, und zwar ohne Luftfahrtkontext, da die hören, schalten ein,
Die hören gerade das Hochschulradio der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, das heißt Radio Frequency. Ist ein bisschen seltsam jetzt dafür, wir haben es mal, weil was völlig anderes ist und auch völlig andere Zielgruppe.
Ist doch egal. Aber wenn jemand deine Stimme mag, dann will er dich vielleicht öfter mal hören.
Also wenn ihr diesen Podcast gerade am Samstag, wenn er rauskommt, hört, dann könnt ihr ja jetzt am Ende einfach mal rüberschalten über unsere Homepage und da reinhören, denn wir haben tatsächlich an diesem Tag, wo der Podcast dann jetzt erscheinen wird, den Tag der offenen Tür bei uns an der Hochschule und den begleiten wir vom Campus Radio mit Infos zu Führungen, Veranstaltungen, Events und Live-Schalten über den ganzen Campus, wenn schon so viel Werbung sein soll.
Ja, wir machen den Link packe ich unten in die Beschreibung.
Gerne, das ist ein bisschen komisch, weil wir immer so ganz vielen Traffic haben.
Nee, erzähl doch vielleicht zum Ende nochmal. Ne? Also ich glaube, alle haben jetzt mitbekommen, du bist noch Student. Ne?
Genau.
Hilfst uns hier aber schon seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren arbeite ich hier, seit mehr als 3 Jahren. Ja.
Und machst halt bei uns hier ganz viel, was so Audio, Videotechnik und sowas angeht. So, was studierst du denn?
Ich studiere Medienproduktion und da beschäftigen wir uns quasi mit allem möglichen, was so mit Medien zu tun hat. Also da gibt es die Bereiche Film und Produktion, die Bereiche Animation, digitale, analoge Bildwelten, was dann so ist wie, man hat ein digitales Produkt, Mockup und sowas, also 3D-Modelle und auch natürlich das klassische Design, also Design, Gestaltung von Werbeanzeigen, von Kampagnen, von sonst Sachen und da kann man sich bei uns dann spezialisieren.
Und du hast dich spezialisiert auf
Film und Produktion.
Genau.
Bin ich jetzt tatsächlich aber gar nicht so stark drin, weil ich dann mehr so in die journalistische Schiene gegangen bin. Ich habe dann beim Campus Radio mitgewirkt, wo ich ja jetzt immer noch bin und auch beim Campus TV. Das heißt, man kann auch ganz witzige Ausschnitte von mir, wie ich irgendwo bei Herford in der Werre liege oder ich glaube, so hieß der Fluss, und da von der DLRG rausgezogen werde.
können wir das schon verraten? Wir haben auch eine Gemeinschaftsproduktion angestoßen. Ne?
Oh, ich glaube, das können wir noch nicht verraten.
Nee,
das sollte man noch nicht verraten.
Ja. Aber da geht es um den Flughafen Paderborn, wo du ja auch noch eine ganz besondere Beziehung hast. Ne? Weil,
richtig.
Also ich sag mal, dass du jetzt hier bei Airliners gelandet bist, kommt ja auch nicht so ganz random. Ne?
Ja, also ich bin jetzt nicht einfach hier hingekommen und dachte mir, Mensch, Medienproduktion, ich will in die Luftfahrt.
Nee, es war ja andersrum.
Ich komme ursprünglich aus der Luftfahrt und bin dann in die Medienproduktion gegangen.
Erzähl mal, was hast du gemacht?
Ich habe eine Ausbildung gemacht am Flughafen in Paderborn, nämlich zum Servicekaufmann im Luftverkehr. Und da habe ich alles Mögliche kennengelernt. Also die Bereiche Passagierabfertigung, Flugzeugabfertigung, das Operationelle, dann aber auch verwaltungstechnische Aufgaben im Personalbüro, im Marketing. Also es ist so eine Allrounder-Ausbildung, wo man dann quasi aber am Ende, sag ich mal, sich für einen Bereich dann entscheidet und da dann weitermacht. Und da war ich auf dem Vorfeld unterwegs, stand ich hinterm Check-in-Schalter, alles möglich.
Ja, cool. Ramp Agent, ne? Inklusive Vorfeldführerschein, was da nicht alles war, was du nicht erzählt hast. Ne?
Also, richtig, absolut. Ja. Also ich ich habe sowohl als Ramp Agent quasi die Flugzeugabfertigung mit koordiniert während der Ausbildung und auch danach auch noch ein paar Monate, als auch zum Beispiel auch Ladeplanung und sowas gemacht. Ne? Also ich saß dann im Operations und habe dann für die Airlines, sage ich mal, die Loadsheets erstellt, wo dann draufsteht, wie viele Passagiere drin sitzen, wie viel Gewicht an Gepäck drin ist, wie sich das ganze Gewicht im Flugzeug im Trim verteilt, also wo der Schwerpunkt vom Flugzeug liegt und sowas alles. Das ist auch etwas, wo man so gar nicht drauf kommt, dass es sowas gibt oder auch am Flughafen, sag ich mal, gibt und nicht nur bei der Airline. Da macht man sich als Passagier eigentlich keine Gedanken drum.
Ja, spannend.
Das war auch Teil von dieser Ausbildung, genau. Und dann bin ich quasi nach der Ausbildung, weil die war so ein bisschen, hat sich mit Corona überschritten, da habe ich mir dann was Neues gesucht, bin dann in die Medien gegangen, weil ich mich immer so fürs Radio auch interessiert habe und dann habe ich jetzt quasi hier meine beiden Leidenschaften verbunden miteinander. Also ich bin irgendwie im Medienbereich oder sehr stark im Medienbereich, aber kriege auch noch ganz viel Luft mit, zumindest nachrichtlich auf jeden Fall, merke ich, wie sich die Branche entwickelt und wohin sie sich entwickelt.
Ja, so, das machen wir jetzt in Zukunft immer häufiger, ne? Wie gesagt.
Wir beide.
Naja, mal gucken, also, wie wir das dann hier weitermachen, aber auf alle Fälle haben wir ja schon gespoilert, dass du dann demnächst ja hier auch Nachrichten für YouTube vorlesen möchtest.
Und Alex geht einfach in Zwangsurlaub, also ich mach das weiter.
Nee.
Hast du noch ein Zimmer frei, Alex, eigentlich? Ich hab doch ein Haus, ne?
Soll ich irgendwo noch ein Zimmer frei? Ja, genau, also wer noch ein Zimmer frei hat für den sympathischen jungen Mann, der hier heute hier als erster mit mir an diesem großen Umzugstisch des Horrors.
Das ist übrigens, ich habe den mal Marmortisch genannt. Marmortisch, ne? Ich weiß gar nicht warum, aber er ist so schwer, man kann ihn auch nicht einfach anheben. Nee,
du denkst, der ist unten fest, ne? Man denkt wirklich, der ist unten fest, aber es geht nicht. Man muss wirklich einzeln diese Dinger hier abmachen.
Mich wundert es, dass man den nicht unterholen muss, damit sich das Gewicht gleichmäßig auf den Boden verteilt.
Ja, vielleicht muss man das ja und irgendwann muss es ja einfach so
knallen. Irgendwann sitzen wir wieder im alten Stockwerk.
Ja, stimmt. Nee. Nee, aber da stand er ja auch schon über 10 Jahre knapp. Ja. Und hat uns als Esstisch gedient. Naja, nee, aber sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt hier das neue Setup. Ich hoffe, die Kerosin-Folge hat euch auch was gebracht. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die Nachrichtensendung mit dem Alex. Und
Ja, ich würde noch sagen, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas jetzt unklar geblieben ist oder wir irgendwo zu oberflächlich waren oder irgendwo noch andere Infos gesehen habt, dann schreibt ihr uns gerne in die Kommentare von diesem Podcast, entweder bei YouTube oder auf eurer Podcast-Plattform. Wir schauen da rein und schauen mal, dass wir für euch dann ja die Inhalte in die andere Richtung, die ihr dann vorschlagt, nochmal aufarbeiten und für euch dann gesondert präsentieren. Sonst kriegt ihr natürlich auch mehr Infos bei uns auf der Homepage. Das ist airliners.de und mit Airliners Plus gibt es da ganz besonders viel Hintergrundinfos und alles Mögliche eigentlich.
Das stimmt. So, und daran hat man jetzt mal wieder gesehen, wer hier die Sprecherausbildung hat und wer nicht.
Ach so, weil
das hast du so
anders.
Schön runtergeredet.
Es war nicht vorgeschrieben.
Ja, ich sage ja mal, Leute, abonniert Airliners Plus, damit unterstützt ihr uns direkt, das ist unser Patreon. Dann gibt es ganz viel auf der Webseite, unter anderem zu Kerosin. Also falls ihr da noch das ein oder andere Interview nachlesen wollt, das findet ihr natürlich da. Ja. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, komm, lass uns einen Deckel drauf machen. Und dann,
wie lange sind wir denn überhaupt?
Und dann gehen wir dann eine Stunde. Ja, ja.
Oh, super. Einer der längsten Folgen.
Und dann machen wir jetzt nämlich auch Feierabend. Ja. Einer muss das ja noch schneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, ne, dass du mit mir das hier alles aufgebaut hast.
Das
war
eine
Grüße Ehre. Nochmal an Florian, nochmal an Redaktions-Alex, nochmal an alle anderen, die hier auch irgendwie immer mithelfen. Hat Spaß gemacht, der Umzug. Hat Spaß gemacht, das erste Mal hier im neuen Studio.
Das auch.
Jetzt müssen wir noch die Klimaanlage hier reinbauen.
Es wird so langsam warm.
Weil es wird nämlich echt warm. Die steht nämlich noch ausgepackt ist sie schon, aber noch uninstalliert hier rum.
Ja. Leute. Das ist der nächste Schritt. Bis denn, ciao.
Ciao. Und wir wissen jetzt auch, wie man diese Traversen aufbaut. Also falls jemand einen Roadie braucht, ne, und das mit der Luftfahrt irgendwie alles den Bach runtergehen sollte, dann sind wir gewappnet für eine zweite Karriere im Showbiz.
Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte.